Wir kommen zur letzten Adventsverheißung, die wir jetzt in dieser Adventszeit betrachten. Sacharja 9, Vers 9. Seite 899 in den Bibeln, die in ihren Plätzen aufliegen. Sacharja 9, Vers 9. Das Volk der Juden wird zusammengehalten durch die Offenbarung Gottes in der Tora, im Gesetz und durch die Erwartung des Messias. Und die Juden lesen heute mit brennendem Herzen auch den Sacharja. Ich habe ihnen schon vor 14 Tagen Mut gemacht, einmal drin zu lesen. Vielleicht machen wir das noch ein bisschen. Kapitel 8, der linken Seite in den ausgelegten Bibeln, Kapitel 8, Vers 4. Wenn man in dem jüdischen Viertel, das so lange verwüstet war von der Besetzung der jordanischen Regierung und jetzt wieder so wunderbar aufgebaut ist, an den Platz kommt, wo dieses Wort eingraviert ist. Es sollen hinfort wieder sitzen auf den Plätzen Jerusalems alte Männer und Frauen, jeder mit seinem Stock in der Hand vor hohem Alter. Und die Plätze der Stadt sollen voll sein von Knaben und Mädchen, die dort spielen, so spricht der Herr Zebaoth. Erscheint dies auch unmöglich in den Augen derer, die in dieser Zeit übrig geblieben sind von diesem Volk. Sollte es darum auch unmöglich erscheinen in meinen Augen, spricht der Herr Zebaoth. Im gleichen Kapitel, Vers 13, ihr vom Hause Juda und vom Hause Israel, ihr seid ein Fluch gewesen unter den Goyim, unter den Völkern, den Heidenvölkern. So will ich euch erlösen, dass ihr ein Segen sein sollt. Fürchtet euch nur nicht und stärkt eure Hände. Und dann kommt, wie das Evangelium durch die Welt geht, Vers 22. Viele Völker, Heiden in Scharen, werden kommen, den Herrn Zebaoth in Jerusalem zu suchen und den Herrn anzuflehen. Zu der Zeit werden 10 Männer aus allen Sprachen der Heiden einen jüdischen Mann beim Zipfel seines Gewands ergreifen und sagen, wir wollen mit euch gehen, denn wir hören, dass Gott mit euch ist. Aber das nur am Rand, wenn man das liest, was dann nachher kommt, noch Kapitel 10, 11 und 12, das, was ich immer sage, der Laststein, Jerusalem, der Taumelbecher für die Völker. Wir hatten die Idee gehabt, dass man das Jerusalem-Problem lösen könnte. Ich weiß nicht, ob es einen Juden überhaupt gibt in Israel, der noch einmal Jerusalem teilen lassen würde. Alles, was in den Zeitungen steht, geht an dieser Realität vorbei. Aber jetzt gucken wir die Messias-Verheißung an, die interessiert uns heute Morgen. Sacharja 9, Vers 9. Und die kennen Sie auswendig. Die ist Ihnen oft zugesprochen worden und vertraut. Du, Tochter Zion, freue dich sehr. Und du, Tochter Jerusalem, jauchze. Ich habe vor 14 Tagen gesagt, das ist ein Name, poetischer Name für eine Stadt, wenn das mit einem Frauenname angeredet wird. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen der Eselin. Und dann kommt im Vers 10, ich will es nur noch einmal Ihre Augen kurz drauf lenken, wie alle Streitwagen von Jerusalem weichen müssen, der Kriegsbogen zerbrochen wird, denn er, der kommende Messiaskönig, wird Frieden gebieten den Heidenvölkern, den Goyim, den nichtjüdischen Völkern. Wir hatten es schon bei Micha 6 am letzten Sonntag mit dem Frieden, wie es ganz eng zusammenkehrt. Von einem Meer bis zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. Sind Sie auch schon Leuten begegnet, die in dieser Adventszeit und Vorbereitungszeit auf Weihnachten alles ein bisschen mies machen? Das sind fromme Leute, aber sie stinkern ein bisschen und sagen, der Rummel und das alles so schlimm und man müsste viel mehr protestieren dagegen. Und dann sagen sie mit ganz ernster Miene, Ja, das ist ja alles nur heidnischen Ursprungs. Dem Weihnachtsfest, die Wintersonnenwende und überhaupt, wir Christen haben damit nichts zu tun. Und was die Leute sagen, hat ja was Richtiges an sich. Das kann niemand bestreiten. In der ganzen Bibel wird, wenn ich richtig gesehen habe, nie ein Geburtstag gefeiert, auch nicht der Geburtstag Jesu. Die ersten Christen übrigens in den ersten Jahrhunderten haben auch kein Weihnachten gefeiert. Erst im 4. Jahrhundert kam das auf, und zwar da, wo natürlich die Staatskirche vormarschierte. Schon richtig. Man hat einen Auferstehungstag gefeiert, den Sonntag, das war das Einzige. Der Sonntag als der Auferstehungstag, der große Erinnerungstag. Und wer ein wenig sich interessiert für die Geschichte, die große Erweckungsbewegung, die urdemokratische Bewegung in England, der Puritaner, die ist ja nicht so schlecht, wie die meisten sie sehen durch diese Verketzerung. Die Pilgerväter, die amerikanische Verfassung letztlich verantwortet haben, aus deren Geist sie entstanden ist, waren erbitterte Feinde des Weihnachtsfestes. So was wollen wir nicht feiern. Die Abkehr von der Staatskirche. Ja, warum feiern wir doch Weihnachten? Ich feiere mit Freuden Weihnachten. Ich kann Ihnen ganz einfach das erklären. Mich beeindruckt das so in diesen Tagen, weil doch bei uns die Gottlosigkeit in unserer Zeit so maßlos vorwärts schreitet. Wenn im Fernsehen was Gotteslästerliches kommt, dann jubeln alle Menschen zu. Und wenn noch ein paar dagegen protestieren, verhallt ihr Protest ungehört. Der geistliche Grundwasserspiegel in unserem Volk, aber auch in der Kirche, wird immer niedriger. Gottlosigkeit überall, bloß unsere gottlose Welt ist an Weihnachten erstaunlich offen fürs Evangelium. Menschen, wo man es nicht denken könnte, sind bereit zu lauschen auf die Botschaft des Evangeliums. Das ist für mich wichtig. Mir geht es doch nicht um die Gans, die sie essen und wie viele Geschenke sie machen und wie sie ihren Lichterbaum schmücken. Das ist ihre Sache und können sie machen, wie es ihnen Freude macht. Was uns interessiert, ist, dass Menschen offen sind für das Evangelium. Nun, manche sagen, das darfst du auch nicht überschätzen. Bitte, Sie können in diesen Tagen viele Menschen besuchen, ganz besonders die Kranken und die Trauernden. Und ich bin überzeugt, Sie werden erleben, wie Menschen tief bewegt sind, ansprechbar sind wie sonst nie im Lauf des Jahres. Woher das kommt? Weil alle eine Sehnsucht haben, eine Sehnsucht nach der Freude. Sehen Sie, deshalb feiern wir Weihnachten. Es ist eine wunderbare Sache, dass die Menschen noch wissen, es gibt eigentlich einen Quellgrund der Freude. Der kommt von Gott und den bereitet uns Gott. Sie wissen gar nicht mehr, wie das alles zusammenhängt. Auch der Friede, wo kommt denn der Friede her? Wir spüren, wie all unsere Friedensvermittlungen nichts erreichen. Wo kommt die Liebe her? Da kommt sie her, da wo das Evangelium spricht. Und darum ist so wichtig, dass wir in diesen Tagen hellwache Leute sind. Und so fängt ja auch dieses Prophetenwort an. Tochter Zion, wer ist denn die Tochter Zion? Das ist die Gemeinde. Die Gemeinde, die den Einblick hat in das Wort Gottes, in das Wirken Gottes. Jetzt steht ihr doch bitte hin, ihr seid Freudenboten. Deshalb wollen wir auch nicht die Oberstenker vom Dienst sein und allen die Freude vermiesen, sondern wir wollen den Leuten helfen, dass sie sich richtig freuen können. Wir wollen Boten der Freude sein. Du, Tochter Jerusalem, jauchze. Ich wollte das von ihrem Feiern, von ihrem Jauchzen die Elenden aufgerichtet und erquickt werden. Und sage, der hat mir es gezeigt. Jetzt kann ich über meine Trauer wiederkommen. Ich kann heraustreten aus meinem Schmerz, aus meiner Sache, die mich bewegt. Jauchze, ein Wort an die Gemeinde. Zion, du Freudenbotin, so heißt es beim Jesaja. Du musst doch jetzt die Stimme erheben und in die Welt hineinrufen und das weitererzählen, was die große Freude ausmacht. Ich will wieder bloß ein paar Worte unterstreichen, weil ich weiß, man kann so viel gar nicht behalten. Was möchte ich zuerst unterstreichen? Sieh, dein König kommt. Dein König kommt. Wenn in diesen Tagen so viel vom Christkindle gesprochen wird, möchte ich sagen, stopp. Vergiss das über allem nicht. Dem Kind, dem niedlichen Kind in der Krippe, das haben schon die Propheten im Alten Bund verkündet. Und zwar nicht nur der Sacharja, hat genauso der Jesaja verkündet, in diesem wunderbaren Wort, uns ist ein Kind geboren. Was ist das für ein Kind? Die Herrschaft ruht auf seiner Schulter, die Weltherrschaft auf dem Kind. Und dieses Kind heißt wunderbarer Rat, Kraftheld, ewig Vater. Wo gibt's sowas? Ein Kind heißt ewig Vater. Friedefürst. Muss an einen Freund denken. Hat hier in der Nähe Stuttgarts, da hatten sie ihre große Betriebsweihnachtsfeier. Und wie das ja so geht, Sie kennen das bei den Betriebsweihnachtsfeiern, hat er sich spontan gemeldet. Ich habe mich gewundert. Der ist ein ganz schüchterner Mann. Und dann hat er das mit so einem richtigen Feuer vorgetragen. Sagt, was ihr da denkt, das ist an der entscheidenden Stelle falsch. Ihr müsst wissen, dieser Jesus ist stark und mächtig. Was euch an Nöten bewegt, das kann der lösen. Er ist der Herr der Welt. Also, Sie können das sicher noch viel origineller machen und Sie werden auch den richtigen Platz finden, wo Sie das sagen können. Die Krise in unserer evangelischen Kirche, wissen Sie, wo die liegt? Dass selbst viele Theologen und Professoren nicht mehr wissen, wer Jesus ist. Die sitzen da und rätseln und reden und schreiben dicke Bücher, ob Jesus im Grab vermodert sei und so fort. Und das ist doch die Kernfrage, wenn wir Weihnachten feiern. Zion, du Botin der Freude, Tochter Jerusalem, Tochter Zion, jauchze. Wir haben der Welt die ganz wichtige Nachricht zu verkünden. Der König kommt, der König aller Könige, der Herr aller Herren. Sie können Jesus sich nicht groß genug vorstellen. Wissen Sie das? Und wenn Sie es ganz weit denken, haben Sie nur einen Bruchteil von der Macht Jesu erfasst. Geht mit unserem menschlichen Denken gar nicht an die Ehre Jesu überhaupt heranzureichen. Es ist vielleicht die Schande aller Christen, dass sie die Ehre Jesu in den Dreck getreten haben. Schlimmste Lästerung, die in den Kirchen geschieht, kann ja kein Segen mehr drauf liegen. Ich war ein Bub im Eberhard-Ludwigs-Gymnasium, dann hat man in der Markuskirche das Weihnachtsoratorium gesungen. Was versteht ein Bub von 12 Jahren schon? Aber mir ist richtig so der Rücken runtergelaufen. Kennen Sie das? Wenn wir da gesungen haben, das von dem Johann Rist, dass dieses schwache Knäbelein soll unser Trost und Freude sein, dazu den Satan zwingen und letztlich Frieden bringen. Da war ich ein Leben lang nicht damit fertig. Und wie man dann ein bisschen älter war und sich schließlich das erste Tonbandgerät kaufen konnte, ich habe es immer wieder auf dem Band, den Schluss des Weihnachtsoratoriums, immer wieder hören müssen. Tod, Teufel, Sünd und Hölle sind allzumal besiegt, weil's Kind geboren ist in der Krippe. Darum geht's, der König. Nun sind Sie alle so gute Demokraten, das freut mich. Demokraten, die wissen gar nicht mehr, was ein König ist, ein richtiger König. Und die Könige, die wir hatten, die vergisst man am besten wieder. Wir in Württemberg hatten den Herzog Christoph, der war nicht mal König, der war Herzog. Das ist der Einzige, den man so richtig herausgreifen kann. Oder Jochen Kleber hat ja die schöne Biografie vom Soldatenkönig Friedrich Wilhelm geschrieben, der Vater. Einer, der herausragte durch seine Güte. Aber all die Bilder von unseren menschlichen Königsfiguren, denken Sie bloß mal an die Königshäuser unserer Zeit, will jetzt niemand von Ihnen zu nahe treten, aber das ist doch gar nicht vergleichbar, das Wort König, nein, das ist ein unpassendes Wort. Wenn das Wort König benutzt wird, dann wird das von einem König abgeleitet, immer nur in der Bibel. Gott ist König. In der Bibel spielt das eine ganz große Rolle. Da singen schon die Israeliten, wo sie durchs Rote Meer hindurchgegangen sind. Gott ist König. Und dann steht das Wasser plötzlich zur Rechten und zur Linken wie eine Mauer. In den Königspsalmen 96 bis 99. Wunderbar, der Herr ist König, er triumphiert über die Welt. Und dann im zweiten Psalm, dieser ewige König hat seinen Sohn als König in Jerusalem eingesetzt. Er hat ihm alles in die Hände gegeben. Und dann hätte ich am liebsten heute mit ihm gesungen, Jesus Christus herrscht als König. Alles wird ihm untertänig, alles legt ihm Gott zu Fuß, alle Zunge soll bekennen. Das wollen wir doch tun, dass Jesus allein der König und Herr der Welt ist. Und das hat ganz gewaltige Auswirkungen. Wie ich den Saraja so las, dachte ich, Mensch, Netanjahu her oder hin in Israel, Gott macht Politik dort unten, das können wir abwarten. Wir meinen ja, dass wir irgendwo ganz nah dran sind an der Erfüllung unendlich vieler prophetischer Verheißungen. Und wie das Gott seinem Volk zuspricht, selbst da, zur Zeit Zacharias, waren sie maßlos verzagt. Sie hatten ja gar keinen König mehr. Sie hatten nur noch einen Statthalter von Gnaden, der Perser, und waren arm und verlassen. Und die Völker, die haben so mit ihnen gekegelt. Die waren wehrlos. Kapitel 9, lesen Sie es noch einmal, wie es dort steht. Der Herr wird die Syrer schlagen von Damaskus, Tyrus und Sidon, die Städte Libanons. Der Herr wird sie erobern, Aschkelon und Gaza wird Angst werden, Ekron wird seine Zuversicht verlieren. Vers 6 am Ende, und die Pracht der Palästinenser, der Philister, das ist ja das gleiche Wort. Palästinenser kommt von Philister. Philisterland, Palästina. Die Pracht der Philister ausrotten. Und Vers 8. Ich will mich selbst als Wache um mein Haus herlagern. Vorher hieß ja, im Kapitel 2 war das eine feurige Mauer um sie her sein. Gott wird nochmal zeigen, wie das ist, wenn sein Messias-König kommt. Er ist der Schutz. Und in ihm kann man sich bergen. Bei Micha, da kommt so eine schöne Stelle, die liebe ich, wo der Micha mal sagt, warum schreist du denn so laut, ist der König nicht bei dir? Wollte manchmal in die ängstlichen Christenscharen hineinrufen, warum schreit er denn so laut? Es hat mich die letzten Woche sehr bewegt, wenn man plötzlich in der Zeitung liest, dass unsere Gemeinde aufgelöst werden soll. Bis wir dann auf einmal gemerkt haben, wir haben doch einen König, der hat einst die listigen Anschläge eines Aitofels zum Scheitern gebracht. Dann wird er auch die unlistigen Anschläge auch zu Fall bringen können, wenn er die listigen schon so fertig brachte. Wir können doch dem König trauen, und das, was sie heute bewegt, an Angst und Not ihres Lebens, wir haben doch den König, wo die Völker nur ein Tropfen am Eimer sind. Gott macht doch Geschichte. Und wenn der König kommt, dieser Jesus, der da geboren wird in Bethlehem mit der Krippe, er will doch sein Reich bauen, aber was rede ich denn? Dein König kommt, und es geht immer um diese persönliche Zuspitzung, in ihrem Leben, in ihrer Not, in ihrer Ausweglosigkeit, in ihrer Schwäche, in ihrer Mutlosigkeit, da will er seine Königsherrschaft ausbreiten. So ein schönes Wortspiel. Der Herr will es immer herrlicher machen, also immer seinem Königsamt entsprechender will er ihr Leben herrlicher machen. Der Herr will es herrlicher machen. Jetzt geben Sie doch Ihr Leben in seine Hand. In unserer Zeit ist das heute so, dass eigentlich das Grundgefühl, das geht hinein bis zu vielen Christen, dass man sich selbst verwirklichen will. Wahrscheinlich eine ganz große Not. Vielleicht werden das künftige Generationen sehen als eines der Hauptübel unserer Generation, sich selbst verwirklichen. Man nimmt sie unheimlich wichtig. Und dann hat man so viel Verletzungen und dann ist die Bitterkeit, das ganze Leben ist belastet. Wissen Sie, dass Gott bloß ein Ziel hat? Er will König sein in Ihrem Leben, er will Chef sein. Es geht gar nicht um Selbstverwirklichung, sondern ob Jesus, der König in Ihrem Leben, seine wunderbaren Königsspuren ziehen kann. Ihr Haus soll ein Palast Jesu sein. Ihr Körper soll eine Stätte sein, wo Jesus seine Wunder tut. Ihr Leben, wie kurz oder beschränkt es auch sein will, will ein Leben sein, wo Jesus, der Weltenkönig, noch Großes wirkt und seine Wunder tut, so wie er es immer tut, in aller Schwachheit, in geringen und in schwachen, aber er will es tun. Dein König kommt zu dir. Schönsten beschrieben, Paul Gerhardt-Liedern, Herr mein Hirt, Brunnen aller Freuden. Du bist mein, ich bin dein. Niemand kann uns scheiden. Ist die Weihnachtsfreude und von der wollen wir singen. Uns geht's in diesen Tagen nicht um Geschäftsrummel und nicht um kostbare Essen. Aber dass Menschen das erkennen, Jesus will einkehren bei Menschen, bei zerbrochenen, schuldig gewordenen Menschen. Für mich gehört zur Adventszeit immer dieser schöne Vers von Henriette Katharina, Freifrau von Gersdorf, der lieben Oma, die den Zinzendorf großgezogen hat. Ihre Mutter hat ja noch den preußischen Generalfeldmarschall geheiratet und dann war kein Platz mehr für den kleinen Nikolaus Ludwig. Und das war so eine intelligente, gebildete Frau, naturwissenschaftlich begabt, aber ihre Frömmigkeit war so unmittelbar. Und dieser herrliche Adventsvers, den darf man nicht vergessen. Ich will nicht kleine Gaben, du Gotteskind, von dir. Dich selber will ich haben und bitten, dass auch mir du magst geboren heißen, der Welt und Sünde mich auf ewiglich entreißen und ziehen ganz an dich. Ich möchte noch was anderes unterstreichen. Sehen Sie, wenn man nicht gliedert, dann kommen wir bleiben wir bloß an einem Punkt stehen. Er kommt arm und reitet auf einem Esel. Wir haben immer noch ein paar unter uns, die sollten es uns immer und immer wieder erzählen, wenn sie dem alten Wilhelm II. Begegnet sind, unser württembergischen König, der war auch so bescheiden, an den oberen Reichlenberg hochging mit seinen Spitzern. Ich habe mal eine meiner Töchter, es war die älteste, gerufen, komm schnell in die Hohenheimer Straße, da fährt noch ein rechter Kaiser vorbei, das war der Heile Selassie. Wenig später haben sie denn auch in einem Volkswagen davongefahren und schließlich sterben lassen, den armen Kaiser. Es gibt in unserer Zeit keine repräsentativen Königs- oder Kaiserfiguren mehr. Und obwohl der Wilhelm II. So bescheiden war, ist die Bescheidenheit Jesu noch etwas anderes. Er kommt demütig, arm, niedrig und gering. Das steht ja in diesem Wort alles drin. Er beugt sich zu den ganz tief Gefallenen. In diesem Jahr gedenkt man Heinrich Heine. Sie finden überall die Artikel. Mir gefällt an Heinrich Heine so, dass er sagte, Demut sei eine Hundetugend. Sie wissen ja, dass Heinrich Heine ein Jugendfreund von Philipp Spittler war, bis sie sich dann zerbrochen haben an den zotigen Witzen, die er gemacht hat, wo Philipp Spittler Hauslehrer war. Demut ist eine Hundetugend. Und wissen Sie, dass die Hundetugend bei Jesus das Firmenlogo ist? Das wissen Sie. Jesus macht das zum typischen Kennzeichen seines Heilandsdienstes. Daran will er erkannt sein. Er hat nicht, wo er sein Haupt hinlegt. Und bis in unsere Tage hinein lebt Jesus so, arm und gering. Es hat Christen zu allen Zeiten verlockt, Jesus aufzuhelfen. Da waren Könige und Kaiser, weltliche Mächte, die gemeint haben, sie müssen das Evangelium mit Waffengewalt ausbreiten. Wissen Sie, was sie in Bärendienst getan haben? Sie haben nur dem teuflischen Versucher gehorcht. Wie oft haben wir gemeint, wir müssen das Evangelium mit Power verstärken. Wir müssen es irgendwo attraktiv machen. Sie haben es kaputt gemacht. Und ich weiß, wie Sie immer wieder sagen, wenn ich sage, sagen Sie es doch, weil ich kann so schlecht. Sie wissen gar nicht mehr, dass das Geheimnis des Evangeliums ist, dass unfähige, unbegabte Leute von Gott gebraucht werden mit ihrem stammelnden Zeugnis. Jesus kommt auch bis in unsere Tage, nein, ich war damals im Stall, so kümmerlich. Wissen Sie, warum die Erweckung immer dort ausbricht, wo man es gar nicht erwartet? Irgendwo an ganz geringen Christenscharen. Dann wissen Sie, warum die Mission immer durch ungelehrte Leute ausgebreitet wurde. Nicht, dass Gott was gegen Wissenschaft hat, aber weil Wissenschaft oft so toll daherkommt, machtvoll und groß. Und dann geht's durch das Geringe. Und Jesus ist dort bei den Geringen. Er kommt arm und demütig. Und wo das bei uns geschieht, kann der Herr in unseren Tagen auch wieder kommen und einkehren und seine Königsherrschaft ausbreiten. Philipp Friedrich Hiller hat das Adventslied gedichtet, wir haben es dieses Jahr nicht gesungen. Sieh, Dein König kommt zu dir. Selig, das sind frohe Worte. Und da wird gesagt, wie kommt er denn? In den Sakramenten, in Nachtmahl, Tauf und Wort. Im Bibelwort, da habe ich ihn. Und wo ich es höre und aufnehme, da ist der Heiland da, der König. Und da ist der Friede da. Und noch ein letztes, was ich unterstreichen will. Dein König kommt zu dir. Dein König kommt zu dir. Ein Gerechter und ein Helfer zu dir. Man hört das ja immer wieder ein bisschen unbeteiligt. Ich weiß, wie viele auch vom Gottesdienst weglaufen, aufgewühlt und sagen, es hat mich heute irgendwo angesprochen, aber sie machen nie die Konsequenz da. Und dann, jetzt mache ich einen Schritt. Keine Sorge, ich lasse ihn nicht vortreten. Es liegt auch nicht am Vortreten, sondern es liegt an der Konsequenz ihres Handelns. Dein König kommt zu dir. Und was tut er denn? Das ist beschrieben in den beiden Worten, ein Gerechter und ein Helfer. Vielleicht geht es Ihnen so, wie mir es auch lange ging, wenn ich das Wort hörte, ein Gerechter, da bin ich immer erschrocken. Dann habe ich das gehört, wie wenn ein Kontrolleur kommt, wie wenn ein Polizist mit dem Radargerät an der Schnellstraße steht, der mir sagen will, du warst 4 Kilometer zu schnell. Und jetzt kommt der Strafbefehl. Wie wenn Gott hinter mir her ist als der Rächer. In der Bibel hat das Wort Gerechter eine ganz andere Bedeutung. Das war ja die große Erkenntnis Martin Luthers bei der Reformation in Wittenberg. Bei seinem Turmerlebnis, was das gerecht meint. Das heißt ja, dass Gott mein Leben gerecht macht. Ich kann es Ihnen nur mit dem Bibelwort erklären. Jesaja 53, Vers 11, da steht's. In dem wunderbaren Kapitel, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Jesus mit der Dornenkrone, wo Pilatus Jesus noch einmal war, bist du ein König? Ja, ich bin ein König. Ein König, der für die Wahrheit zeugen soll. Und was ist die Wahrheit? Dass er, der Gerechte, vielen Gerechtigkeit schaffen wird. Jesaja 53, Vers 11. Das ist Gottes Gerechtigkeit. Er macht uns gerecht, er trägt meine Sünden. Dafür hat er geblutet, dafür ist er ans Kreuz gegangen. Und das ist seine Königsmacht, dass er meine Sündenbindungen zerreißt, dass jetzt etwas neu werden kann. Ich schaff's gar nicht, selbst mit dem guten Willen schaffe ich es nicht. Er kommt zu dir als der große Befreier und Erlöser, dass dein Leben ganz ein Stück der Königsherrschaft Jesu wird. Sehr interessant, wie der Bericht im Evangelium steht, in den Evangelien vom Einzug Jesu in Jerusalem. Da brüllten sie begeistert, Hosianna, Hosianna. Und da haben sie das weggelassen. Er kommt als ein Gerechter und ein Helfer. Nun könnte es ja sein, dass der Evangelist das vielleicht vergessen hat oder nicht so wichtig nahm und da gekürzt hat. Es könnte aber auch sein, dass die Leute Jesus, das Hosianna, gebrüllt haben, aber gar nicht gemerkt haben, er kommt als der, der meine Schuld trägt, der Gerechte, der Helfer, der mir aus meiner Not heraushelfen will. Sehen Sie, die größte Macht in dieser Welt, die größte Weltmacht kann eins nie, sie kann nie Herzen überwinden. Die schlimmste Diktatur, die unser Jahrhundert vielleicht gesehen hat, nach der Nazi-Diktatur, war sicher Kim Il-sung in Nordkorea. Aber er kann nie Herzen bekehren. Das ist Jesu Macht allein, dass er Herzen bekehren kann. Herzen ihm untertänig machen, das ist Jesu Amt. Darum kommt er so demütig und so gering. Das Größte, was in diesen Adventstagen geschehen kann, sind keine großen, in die Augen fallenden Dinge. Das Größte, dass Jesus sein Reich ausbreitet, indem er Menschen im Herzen überführt und zu Jüngern macht. Wir haben früher so gern das Lied gesungen in unserer Jugendarbeit. Auch mein Herz für Jesus, König, ziehe ein, meinen Willen beuge. Herrsche, du allein. Amen.